Guten Morgen, ich darf euch den Predigttext vorlesen aus dem Johannes 21, Verse 1 bis 14. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See Genezareth. Das geschah so: Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne von Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte: Ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Sie gingen zum Ufer, stiegen ins Boot und fuhren los. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu: Freunde, habt ihr nicht ein paar Fische zu essen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus sehr lieb hatte, zu Petrus: Das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, das er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm an das nahe Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem die Fische brieten. Auch Brot lag bereit. Jesus bat die Jünger: Bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 großen Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen: Wer bist du? Aber sie alle wussten: Es ist der Herr. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot und verteilte es an sie, ebenso die Fische. Dies war das dritte Mal, dass Jesus sich seinen Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war.
Vater, ich danke dir, dass du da bist heute Morgen. Und danke, dass du uns begegnen willst, dass du zu uns redest und dass du der Gott bist, der treu mit uns geht. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, uns dir herzugeben, uns zu verändern und zu prägen von dir und irgendwie mehr so zu denken, wie du denkst. Amen. Versetzen wir uns mal in die Lage der Jünger. Die waren kurz vorher noch mit Jesus unterwegs gewesen. Sie haben ihr vorheriges Leben aufgegeben, sie haben ihren Job hinter sich gelassen, sie haben ihre Familie wahrscheinlich ein bisschen im Stich gelassen und sie mit dem Jesus unterwegs gewesen. Und dann stirbt Jesus am Kreuz. All ihre Hoffnungen sind mit einem Moment weg. Eine riesengroße Enttäuschung. Ist das am Ende alles für nichts gewesen? Ist der Jesus nur ein Bluffer gewesen? Und dann kurz darauf kommt die Szene mit dem ungläubigen Thomas, wo sie alle zusammen in einem Raum sind. Und Jesus erscheint den Jünger. Sie sehen ihn. Sie können ihn anlängen. Sie können ihre Fragen stellen. Aber dann verschwindet er auch wieder. Und jetzt sitzen die Jünger also hier nach dem an dem See. Und irgendwie habe ich das Gefühl, sie wissen auch jetzt immer noch nicht so recht, was sie sollen denken. Einerseits steckt die Enttäuschung von dieser Kreuzigung, von diesem Tod noch in ihren Beinen. Und auf der anderen Seite ist da ein bisschen Hoffnung aufgekommen, weil sie Jesus ja gesehen haben. Sie haben ihn gesehen. Aber nur, wo ist er jetzt? Und so sind sie auch ein bisschen hin und her gerissen. Und was jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Was passiert jetzt? Und so denke ich, dass das eine hin- und hergerissene Runde war, hier am See, ein bisschen verunsichert zwischen Enttäuschung und Hoffnung. Und dann sagt plötzlich einer: Ich gehe fischen. So nach dem Motto: genug umgehangen, jetzt machen wir mal wieder etwas. Oder vielleicht auch ganz einfach, ich habe langsam Hunger, jetzt müssen wir etwas tun. Und die anderen sagen, okay, wir kommen mit. Ohne Euphorie, ohne Begeisterung, ja, also dann so halt, gehen wir fischen. Ich stelle mir das etwa so vor, wie wenn ein paar Junge am Samstagabend zusammenhocken und nicht recht wissen, was machen. Und dann sagt der eine, ich gehe noch im Mac. Und dann sagen die anderen, also, wir kommen mit. Etwa so stelle ich mir das vor. Und dann kann man sich sogar noch ein bisschen mehr fragen in dieser Szene. Ich meine, die Jünger, die sind, bevor sie mit Jesus rumgezottelt sind, ein paar von ihnen waren Fischer. Ja, ist jetzt das am Ende sogar eine kleine Kapitulation? Das mit Jesus ist jetzt halt nicht so rausgekommen, wie wir gemeint haben. Jetzt gehen wir zurück, gehen fischen. Ein Aufgeben? Zurück ins frühere Leben? Ich weiß es nicht. Wie auch immer, es steht, in dieser Nacht haben sie keinen einzigen Fisch gefangen. Das ist so ein bisschen, das widerspiegelt so ein bisschen die alltägliche Routine, den alltäglichen Trott, wo wir uns oft drin bewegen. Wir gehen fischen, emotionslos, ohne grosse Begeisterung, und wir fangen nichts, wenn nur so das halt, ist es so. Das gilt doch ein bisschen für uns als Gemeinde. Wir könnten ja durchaus sagen, die 7 Jünger da in diesem Bötli innen, die widerspiegeln ja fast ein bisschen die Gemeinde. Wir spulen unser Programm ab, weil wir es gängig schon so gemacht haben. Wir gehen fischen. Wir haben es ganz nett zusammen, wir haben es gut. Und manchmal zappelt beim Fischen sogar ein Fisch im Netz, dann freuen wir uns dran. Und wenn halt nicht, ja, no, dann ist es halt so. Aber von dem, was mal ursprünglich die Jünger und auch uns als Gemeinde begeistert hat, ist manchmal nicht mehr so viel zu spüren. Es ist trott geworden. Es ist normal geworden. Und das gilt auch für uns als einzelne Personen. Ich meine, der Alltag läuft, wir spulen ihn ab. Hier und dort schnell ein Stossgebet vom Himmel und wir müssen einfach funktionieren, laufen. Aber die Euphorie, die wir vielleicht mal gekannt haben, die ist verflogen. Wir fischen, wie wir es gern schon gemacht haben. Und die Jünger, die arbeiten die ganze Nacht durch. Sie geben nicht auf. Und dann kommt im 4. Vers der Satz, wo steht, im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. In einer anderen Übersetzung steht einfach, stand Jesus da. Keiner von den Jüngern hat nach Jesus gefragt oder gerufen. Keiner. Sie haben nicht einmal gewusst, dass er da ist. Aber er steht da. Und das ist eine ureigene Eigenschaft von Jesus. Er steht da. Er steht einfach da, jeden Morgen. Er steht da und schaut her und versteht die Not. Jeden Tag, jeden Morgen. Und das gilt auch für uns als Gemeinde. Jesus steht da. Jeden Morgen, jeden Sonntag, jedes Mal, wenn etwas passiert in dieser Gemeinde, er steht da und schaut her. Und das gilt auch für dich ganz persönlich. Egal, ob du ihn gerufen hast oder nicht, ob du es überhaupt weißt, dass er da ist oder nicht, das spielt keine Rolle. Er steht da. Jeden Morgen. Und das ist für mich ein enorm ermutigender Gedanke. Wir haben gerade ein bisschen turbulente Zeiten im Geschäft. Wir haben bis 40% weniger Aufträge. Wir haben seit gestern Kurzarbeit. Und ich habe gerade diese Woche wieder 4 Leuten müssen sagen, hört, es tut mir leid. Wir müssen nach Hause stellen. Und ist mir einfach so bewusst geworden, an diesem Morgen ist es mir nicht so leicht gegangen, gerade zu arbeiten. Aber Jesus steht da. Jeden Morgen. Und er sieht ganz genau, wo wir drinnen sind. Und er kommt mit. Er sieht den Kampf im Alltag. Er ist da. Und du merkst es vielleicht nicht einmal. Und du fragst dich vielleicht sogar, wo Jesus ist überhaupt. Aber ich kann dir sagen, er steht da. Jeden Morgen. Und das ist eine von diesen zentralen Wahrheiten, die wir eigentlich nie vergessen sollten. Aber wisst ihr was? Es macht auch nichts, wenn wir es vergessen. Es ändert nichts daran. Er steht genau gleich da. Und dann im Vers 5 sagt Jesus, Freunde, habt ihr nicht ein paar Fische zum Essen? Ich meine, das ist ja noch logisch, oder? Wenn ein paar die ganze Nacht lang durchfischen, kann man eigentlich davon ausgehen, dass sie etwas gefangen hätten, oder? Oder schon noch ein bisschen brutal. Kiel, jetzt seid ihr eine Nacht lang am Fischen und habt nichts gefangen. Fischen hat immer das Ziel, einen Fisch zu fangen. Fischen hat immer das Ziel, etwas zu essen zu haben. Nachher, okay, heute gibt es vielleicht auch ein paar, die zum Hobby einfach da irgendwo am See sitzen und ein bisschen Freude haben, wenn sie in der Natur aus sind und auch nicht traurig sind, wenn sie nichts fangen. Aber Fischen hat immer zum Ziel, zu essen zu haben. Und gerade besonders dann, da ist keiner zum Spass zu fischen. Sie haben zu essen gebraucht. Und so ist es auch mit uns als Gemeinde. Wir haben als Gemeinde immer das Ziel, Frucht zu bringen, wie das so schön heisst. Das Ziel der Gemeinde ist nicht, unseren Selbstzweck, uns selber zu erhalten, ein bisschen zu fischen zusammen, ein bisschen schön zu haben. Das Ziel der Gemeinde ist immer, Frucht zu bringen, Fischen zu fangen, zu essen zu haben. Und was heisst das? Das heisst, Nöte und Sorgen der Menschen verstehen, ernst nehmen und auf sie eingehen. Hoffnung zu vermitteln, Liebe zu geben. Und wenn das in der Gemeinde nicht mehr passiert, dann können wir die Fischrute zusammenpacken und heimgehen. Haben wir etwas zu essen? Gibt es hier im EGW etwas zu essen? Gibt es hier Fisch? Haben wir etwas, das den Hunger der Menschen stillt? Und ich meine, das ist die grosse Gefahr von uns, Gemeinden und auch von der Kirche weltweit, dass wir den eigentlichen Auftrag, die eigentliche Mission vergessen oder dass wir uns nur noch um uns selber drehen. Der eigentliche Auftrag ist zu fischen. Und das gilt auch für dich und mich ganz persönlich. Unser Leben soll Frucht bringen. Und damit meine ich nicht, das ist heute so ein Trend. Man braucht grosse Visionen und Ziele im Leben. Man braucht eine strategische Lebensplanung, wo man dem auch her will. Aber das ist nicht das, was ich meine. Sondern vielmehr hat dein Leben, was hat dein Leben für einen Einfluss auf die Menschen um dich herum? Was hat dein Leben für einen Einfluss auf deine eigene Familie? Was passiert dort? Gibt es dort Fisch? Gibt es dort Hoffnung? Gibt es dort Leben? Hast du das Essen für die Menschen um dich herum? Im Vers 6 sagt Jesus dann, geh das Netz auf der anderen Seite zum Bötli raus. Jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Ich verstehe nicht, wieso das die Jünger dem Rat folgen. Wir müssen uns das jetzt mal vorstellen. Wir haben gesehen, das ist ein kleiner, ich sage jetzt nicht einen trostlosen Haufen, aber so ein unmotivierter Haufen, der da geht fischen. Sie haben die ganze Nacht durchgekrampft. Sie haben nichts gefangen. Und ich denke, die waren erstens müde, die waren hungrig und die waren frustriert. Und jetzt steht da einer am Ufer und sagt, hey, geh jetzt nicht auf die andere Seite raus. Da gibt ihnen Ratschläge. Ich meine, erfahrene Fischer, die das schon manches Jahr gemacht haben. Und ganz ehrlich, spielt es eine Rolle, ob das Netz links oder rechts über das Boot rausgefallen wird. Also, ich hätte jetzt erwartet, dass die Jünger sagen, wer bist denn du? Was willst du uns jetzt da noch einen Ratschlag geben? Wir brauchen das nicht. Du musst uns gar nicht sagen, was wir zu tun haben. Ich hätte zumindest so reagiert. Was willst du? Wer bist du überhaupt? Was hast du das Gefühl? Aber aus irgendeinem Grund machen sie das, was Jesus ihnen da sagt. Und sie wissen ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass das Jesus ist. Also entweder sind sie wirklich so verzweifelt gewesen, dass sie gesagt haben, pff, machen wir das auch noch. Nützt nichts, so schadet es nichts. Oder in dieser Stimme war irgendwie eine Autorität drin, die sie gar nicht zweifeln lassen hat. Sie hat es gar nicht in Frage gestellt. Sie hat es einfach gemacht, weil das in so einer Haltung ist rübergekommen. Und dann entdecken wir etwas weiteres ganz Wichtiges in dieser Geschichte. Zuhören. Zuhören, und zwar nicht nur den wichtigen Leuten. Ich meine, wenn der Herr Trump etwas twittert, dann weiss das kurz darauf ab, die ganze Welt. Ich weiss es auch, egal ob ich einen Twitter-Account habe oder nicht. Ich habe nämlich nicht einmal eins. Aber ich weiss gleich, was der twittert. Die ganze Welt weiss es. Und wo Jesus so etwas zu sagen hatte, das sind 4.000-5.000 Leute in dem Hingern nachgelaufen. Sie wollen wissen, was der sagt. Sie wollen hören. Aber auf unwichtige und fremde Leute zu hören, das ist dann nochmal etwas anderes. Das spielen wir in einer anderen Liga. Und die Jünger, die hören auf den, für sie zu diesem Zeitpunkt noch fremde Mann. Sie hören auf den fremden Mann. Sie hören zu und sie nehmen das ernst. Hören wir auch zu. Hören wir zu als Gemeinde. Oder meinen wir sowieso schon zu wissen, was der andere braucht, bevor wir ihm zugelassen haben? Hören wir zu? Nehmen wir ernst? Wollen wir verstehen? Und die Frage an uns selber, ja, hören wir Jesus noch zu? Hören wir überhaupt noch her, was er redet und was er sagt? Oder meinen wir auch schon, ich bin jetzt so manches Jahr mit Jesus unterwegs, ich weiß sowieso, was er will. Wir wissen, was er denkt. Wir brauchen gar nicht mehr herzuhören. Und der Fremde, der ja eigentlich kein Fremder ist, sagt hier eigentlich zwei Sachen. Vertraut mir und gebt nicht auf. Gebt nicht auf. Geht noch einmal raus. Geht das Netz noch einmal rein. Und es hat auch wieder mit Alltagstrotz zu tun. Vielleicht bettest du so seit Jahren für eine bestimmte Person oder für Heilung oder für irgendetwas und es passiert nicht. Du bist in diesem Trott und irgendwo glaubst du manchmal selber nicht mehr dran. Gib nicht auf. Fahr noch einmal raus. Geh das Netz auch noch einmal über die Seitenwand. Vielleicht bist du als Eltern in der Erziehung überfordert. Ich meine, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin täglich etwa 25 Mal. Wo man manchmal weiss, man weiss nicht mehr, was man machen soll. Oder du bist vielleicht deprimiert, weil deine Kinder nichts vom Glauben wissen wollen. Hey, gib nicht auf. Vertrau mir. Fahr noch einmal raus. Bleib dran. Oder vielleicht suchst du seit Jahrzehnten in deinem Job, in deinem Umfeld, etwas von Jesus zu erzählen und du schaffst es einfach nie. Ist doch gleich. Bleib dran. Fahr noch einmal raus. Oder du bist schon so lange mit Gott unterwegs. Du erwartest wie gar nichts mehr. Vielleicht bist du sogar ein bisschen enttäuscht von Gott. Dein Gebetsleben ist mehr ein Kampf gegen dich selber und das Bibellesen sowieso. Hey, bleib dran. Fahr noch einmal raus. Geh das Netz noch einmal auf die andere Seite. Gib nicht auf. Und etwas anderes kommt hier eigentlich auch noch stark zum Ausdruck. Der Ratschlag von Jesus, der ist ja ein bisschen verrückt und nicht logisch. Es spielt jetzt wirklich, weiss Gott, keine Rolle, ob man das Netz auf der linken oder rechten Seite vom Boot rausgeht. Umso erstaunlicher, dass Jesus, die Jünger dann das machen. Aber Jesus ist ein bisschen verrückt. Wir singen auch bei einem Lied in einer Strophe, dass wir ein bisschen crazy sein für Jesus. Ich meine, Jesus hat ja fast nur verrückte Sachen gemacht. 5.000 Leute mit ein paar Fischen und ein paar Brot abzuspeisen, über das Wasser laufen, Stürme stillen. Und das Verrückte ist auch noch, dass er auferstanden ist. Nichts von dem ist logisch und macht Sinn. Das ist ein bisschen verrückt. Und man kann uns auch vorwerfen, dass wir ein bisschen crazy sind. In einer aufgeklärten Gesellschaft nur an die Bibel zu glauben, in den Gottesdienst zu gehen und zu beten. Was ist denn da noch normal? Aber sollen sich die Leute nur wundern? Und im Vers 6 steht näher, fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Die Jünger haben das nicht nur gehört von diesem fremden Mann, sie haben das auch gemacht. Und das war dann das Ergebnis. Erst wenn das, was wir hören, zu dem wird, was wir machen, erst dann passiert Frucht. Erst dann gibt es zu essen. Erst wenn ich aufeinander zugehe, auf ihn höre, ihn ernst nehme und etwas passiert mit dem, erst dann bewegt sich etwas. Die Bibel betont das immer wieder. Aus Wort müssen Taten folgen. Selbst wenn sie noch so crazy sind. Geschichten von dem finden wir ganz viel in der Bibel, im EGW und ich bin sicher auch in deinem eigenen Leben. Wenn du zurückschaust, entdeckst du so Momente, wo genau das passiert ist. Wo du hergegangen bist, gehört hast, verstanden hast und erkannt hast. Und wenn du die Sachen nicht mehr selber siehst, dann frag mal die Leute um dich herum, wo das passiert ist in deinem Leben. Mach dich nicht kleiner, als du selber bist. Nicht, dass wir selbst zufrieden sollen sein und uns gegenseitig auf die Schultern klopfen und sagen, was wir doch für sieben Siechen sind. Ich meine nicht das. Aber wir dürfen uns auch freuen an dem, was schon ist. Freuen an dem, was schon passiert. Und uns gleichzeitig ausstrecken nach noch viel mehr von dem. Beides darf passieren. Wir dürfen uns freuen an diesen kleinen Fischchen, die wir schon gefangen haben. Im Vers 7 geht endlich das 20. Es ist der Herr! Ha! Es ist Jesus! Und das ist noch spannend. Die Jünger, die hören zuerst her, handeln und erst näher erkennen sie Jesus. Wir haben immer das Gefühl, es müsse umgekehrt sein. Zuerst muss ich Jesus erkennen, muss ihm zulassen und näher gehe ich dann handeln. Hier ist es gerade umgekehrt. Oder es kann zum Beispiel im Lobpreis so sein. Wir können sagen, klar, zuerst lerne ich Jesus kennen, ich lebe mit ihm und aus diesem Grund raus gehe ich in Lobpreis und lobe Gott. Aber es kann umgekehrt sein. Ich komme zuerst mal in Lobpreis. Und durch das, was ich dort tue, begegne ich Gott. Es gibt zwei Wege. Und dann springt doch der Petrus in See. Das ist der Petrus, wie er lebt und lebt. Und es ist ein gutes Beispiel für eine lebendige Gemeinde. Mit Petrus gehen die Emotionen durch. Er springt von dem Boot ins Wasser, ab ans Ufer, sieht nur noch Jesus her zu ihm. Seine Kollegen bleiben im Bötchen und kämpfen mit diesen Fischen, die irgendwie rauszubringen. Stell dir jetzt mal vor, die wären alle wieder Petrus ins Wasser gekumpelt. Flatsch, raus! Wahrscheinlich wäre das Bötchen gekentert, aber ganz sicher wären die Fische auf oder vor. Es wäre nicht gegangen. Und darum, wenn du so ein Petrus-Typ bist, das ist toll. Wir brauchen dich hier im EGW. Du bringst Emotionen, Begeisterung, Visionen mit. Das brauchen wir. Aber wenn du ein Nicht-Petrus-Typ bist, das ist toll. Wir brauchen dich. Du bringst Tiefgang und Verlässlichkeit mit. Du bist einer, der anpackt. Du bist wie ein Fundament. Das brauchen wir. Es braucht beides. In einer lebendigen Gemeinde braucht es beides. Die, die wieder Petrus einfach drauf losstürmen, Ideen haben, Sachen wollen anreissen. Und die anderen, die die Fische rausziehen. Und dann kommt der Vers 9. Als sie aus dem Bötchen steigen, sehen sie ein Feuer, das Fische drauf hat. Das habe ich jetzt zweimal lesen müssen. Da ist ein Feuer mit Fischen drauf, wo sie aus dem Boot steigen. Also die Fische da auf dem Feuer sind nicht die Fische, die anderen jetzt gerade rausgezogen haben. Woher kommt der Fisch? Also mit anderen Worten, Jesus hat die ganze Zeit schon Fisch gehabt. Wieso schickt er denn die anderen noch einmal raus? Was soll das? Das ist doch ein bisschen fies. Jesus hat das schon die ganze Zeit, schon gar schon brutzelt auf dem Feuer, wenn die anderen sich draussen anbrackern. Und das finde ich ganz, ganz spannend hier. Das ist eins der Prinzipien von Gott, wie Gott sein Reich baut. Er baut sein Reich nicht mit Macht und Kraft. Ich meine, Jesus konnte schnippen mit den Fingern und es hat wusch gemacht und es wären 2 Tonnen Fisch vom Himmel runtergefallen. Aber das macht er nicht. Er baut sein Reich mit dem, was die Menschen bringen können, was sie beitragen können. Und es gibt fast kein schöneres Bild, als das beschreiben, wie das hier in dieser Szene passiert. Jesus wartet jeden Morgen am Ufer. Er steht da. Er schaut her. Ob du nach ihm fragst oder nicht, spielt gar keine Rolle. Er steht da. Jeden Morgen. Und er steht nicht nur da, sondern er hat das, was du brauchst, was du dir nachsehnst, eigentlich parat. Der Fisch ist auf dem Feuer am Brutzeln. Und dann sagt Jesus, und jetzt bringt euren Fisch auch noch dazu. Bringt ihn auch noch dazu. Ich meine, er hat alle Fisch von der Welt. Er ist nicht auf Menschen angewiesen. Es spielt an und für sich keine Rolle. Aber er will es dazu nehmen. Er will den Fisch von den Menschen dazu nehmen. Oder stellen wir es selber so vor, wenn ich komme mit meinem kleinen Fischschwänzli da und er sagt, genau den brauche ich, bring ihn dazu. Egal wie klein der Fisch ist, Jesus sagt, bring ihn dazu. Und es sieht so aus, als hätte eigentlich Jesus nur auf die Jünger gewartet. Es war alles parat. Er hat nur auf sie gewartet. Und jetzt kehrt Ruhe ein. In die Gruppe von Jüngern, die am Abend vorher vielleicht noch nicht verzagt, zwischen Hoffen und Enttäuschung hin und her geschwankt ist, die unmotiviert ist, zu fischen. Sie sitzen jetzt gesättigt um das Feuer herum, zu den Füßen von Jesus. Und niemand mehr muss fragen, Jesus, wer bist denn du? Was bist denn du für einen? Sie haben es gewusst. Es ist der Herr. Und Ruhe kehrt ein in die Herzen von diesen Jüngern. Was spricht dich an in dieser Geschichte? Bist du aufgefordert, im Dranbleiben, noch einmal rauszufahren, das Netz noch einmal auszukehren? Oder ist es die Tatsache, dass Jesus einfach da steht, jeden Morgen, und er fragt, hast du etwas zu essen? Oder ist es das Zuhören? Wo stehst du im Zuhören? Auf andere Menschen hören, aber auch auf Gott und Jesus hören? Oder ist es die Tatsache, dass Jesus den Fisch schon auf dem Feuer hat? Und er braucht die Fisch nicht zwingend. Aber er will ihn. Er will ihn zum Bau von seinem Reich. Amen.